Folge 3, liebe Mensch da draußen, der Pokémon Schild Diaries, unser Abenteuer geht weiter. In diesem faszinierenden, verstörenden, auch immer wieder überraschenden Spiel, das wir uns da ausgesucht haben für unser gemeinsames Abenteuer. Und gemeinsam bedeutet, nicht ich alleine bin unterwegs, sondern auch in Begleitung von Jochen Gebauer.
Hallo. Sir, jawohl, Sir, ich bin angetreten. Ja, um hier den Kasernenhof rauf und runter, nein, das war was anderes, ja, um hier mit dir über Pokémon zu sprechen, und darüber, was wir alles erlebt haben in der ersten großen Stadt in Engine City. Aber bevor wir das machen, Dom, wir haben in der letzten Folge, ja, haben wir so viel geredet, ja, über meine Gypsy, wie die hochgelevelt wurde und sich verändert hat und noch andere Pokémons, die wir gefunden haben, insbesondere ich, und wie ich dann mit dem Rabauken gekämpft habe und so weiter. Und jetzt will ich erstmal zum Einstieg wissen, was machen denn deine Pokémon? Was macht denn dein Starter-Pokémon?
Gut, dass du sagst. Folgendes, da passierte was sehr Interessantes. Mittlerweile hat sich auch mein Starter-Pokémon weiterentwickelt. Und zwar zu einem Wesen, das ich hochfaszinierend finde aus vielen unterschiedlichen Gründen. Also ich hatte mich entschieden, jetzt will ich nochmal nachgucken, wie der Name eigentlich war, von meinem Starter-Pokémon, von dem kleinen Äffchen. Oh Gott, wie hieß das denn? Moment. Den Namen finde ich in meinen Notizen nicht mehr.
Wie kann man denn nur so herzlos sein, Dom? Das süße, grüne, kleine Äffchen, das hat noch nicht mal einen Spitznamen von dir gekriegt, oder was? Das heißt noch nicht mal Arsch oder Penis?
Nee, also ich habe es natürlich jetzt hier wieder gefunden. Also das Tierchen, für das ich mich zu Beginn entschied, heißt oder hieß besser gesagt Chimpep, ein kleines Äffchen, das einen Haarbann hat oben, die Haare quasi zusammengebunden, was so ein kleines Pflänzchen eigentlich in Wirklichkeit ist und zusammengebunden durch ein Stöckchen. Wird wichtig, weil dieses Tierchen hat sich jetzt weiterentwickelt und zwar zu Chimpsticks und das ist ganz süß, das ist jetzt ein, wie ähnlich bei dir auch, so eine Art Teenager-Äffchen. Und der verschränkt auch in seiner Standardhaltung die Arme voneinander, ne, doofe Eltern und so weiter. Und das Haarstöckchen ist jetzt auch gewachsen und er benutzt jetzt spannenderweise diese Stöckchen auch als Schlagangriff. Ich habe also direkt zur Weiterentwicklung einen neuen Angriff gelernt, beziehungsweise er, und zwar den Doppelschlag. Und das fand ich total interessant, weil das diesem Pokémon, erstmal jetzt aufs Pokémon selbst bezogen, so eine neue Richtung gibt, ne? Vorher Pflanzenangriffe, Rasierblatt und sowas. Und jetzt kommt plötzlich so eine Kampffähigkeit dazu und auf einer übergeordneten Ebene finde ich das total spannend, weil es charakterisiert diese Tierchen, diese Pokémon nochmal auf eine andere Art, weil dadurch, dass jetzt der Doppelschlag gelernt wurde, lerne ich ja auch ein bisschen was über das Wesen dieses Pokémon. Ich hatte auch noch ein anderes Beispiel, mein Safcon zum Beispiel hat sich verpuppt und dann weiterentwickelt mittlerweile zu einem Smetbo, das ist ein Riesenschmetterling und Smetbo lernt einen Level, nachdem es Smetbo ist, also ein Level nach der Weiterentwicklung, gleich drei Angriffe, Giftpuder, Stachelpore und Schlafpuder. Angriffe, die nur möglich sind, weil es jetzt ein Schmetterling sind und das erzählt in sich so eine schöne kleine Geschichte, weil man kann sich dann richtig vorstellen, Smetbo, vorher eine kleine Raupe, hat sich verpuppt, ist jetzt ein Schmetterling und braucht quasi ein Level Zeit, um sich an diese neuen Körper zu gewöhnen und lernt erst dann die neuen Fähigkeiten. Ich finde das richtig schön.
Ach, das war eine Raupe. Das habe ich in der letzten Folge, ich das auch erzählt und da habe ich das irgendwie so eine halbe Banane genannt. Ich habe das nicht mit der Raupe. Es hätte ich mit der Motte. Es wird eher so eine Motte, finde ich, draus, aber so eine Mischung aus Motte und Schmetterling. Die drei Attacken, die habe ich zum Beispiel nicht mitgekriegt, weil Smetbo ist bei mir in der Box. Da flattert Smetbo rum. Ja, das bekam erst gar keine Gelegenheit, irgendwelche Attacken dazu zu gewinnen. Aber ich muss ja nochmal zurückkommen. Also hier, du weißt noch nicht mal, wie dein Starter-Pokémon, ja, dein bester Freund in dieser Welt, du weißt noch nicht mal, wie das heißt. Und das von dir, das ausgerechnet von Domshot, ja, dass du hier ausgerechnet in diesem Spiel so total hurra-kapitalistisch unterwegs bist, ja, hier rumrennst, das ist mir doch egal, wie die heißen, ja, die sollen mich hier zum großen Zampano machen, ja, da ist er hier wie... Ja, wie bei Marx und Engels, wie die schon geschrieben haben, hier, das Großkapital ist unterwegs und beutet seine armen Arbeiter-Pokémon aus, kennt nicht mal die Namen von ihnen. Ich bin sehr enttäuscht, Dom.
Ja, ich verstehe es, aber ich kann es auch erklären. Ich bin zum einen dieser Mensch, der bei Romanen zum Beispiel, auch wenn Eigennamen genannt werden, mir immer nur so das Schriftbild etwa merke und dann in Gedanken drüber lese mit als Ritter reiste nach Hauptstadt von das ist in meinem Kopf dann und ich merke mir nur das Schriftbild und verbinde dann damit, ne, visuell denkender Mensch. Deswegen habe ich bei Jim, wie ich ihn nenne, auch einfach nur das ungefähre Schriftbild im Kopf und ich weiß ja auch, wie er aussieht. Ich spiele ja nicht blind, ne, und ich weiß, das grüne Äffchen, das ist schon der richtige. Und jetzt kommt ein Knaller. Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge eine ganze Weile, das macht es jetzt nicht besser, was du gerade eben gesagt hast, aber seinen Namen falsch geschrieben in meinen Unterlagen. Die Weiterentwicklung, wie gesagt, heißt Chimsticks und ich habe in meinen Unterlagen die ganze Zeit geschrieben Chipsticks. Und dann habe ich festgestellt, Moment mal, Chipsticks gibt's auch, aber in einem anderen Kontext. Und jetzt würde ich dich bitten, mal ganz kurz in unseren Skype-Chat reinzuschauen, denn Chipsticks ist der geschützte Name von einer Erfindung aus Schottland. Eine Maschine, die es erlaubt, panierte Kartoffeln so zuzuschneiden, dass das rauskommt, was wir hierzulande als Twister-Spirale kennen, dass diese Pommes dann so aufgespießt werden auf eine ganz aufsehenerregende Art und Weise. Und die Chipsticks Company hat eine eigene Maschine dafür patentieren lassen und die Webseite zeigt im Durchlauf, wie so eine Slideshow, Fotografien von Menschen, von denen auch einige prominent zu sein scheinen, auf so einem Digitalkameraniveau Anfang der 2000er, wie sie Chipsticks essen. Das wollte ich an der Stelle gerne hier mit euch teilen, damit es auch in eurem Kopf lebt.
Vor allen Dingen, manche dieser Personen sehen wirklich nicht so aus, als wären sie besonders fröhlich darüber, dass gerade irgendjemand ein Foto von ihnen mit diesem komischen, unförmigen Ding in der Hand gemacht hat.
Ja, es sind auch Kinder dabei, es sind Menschen dabei, die aussehen wie Promis in den Ländern, aus denen sie kommen. Ich kenne sie nicht, aber die sehen sehr stolz aus. Also das nur am Rande. Fand ich ganz schön, kleines Rechercheergebnis.
Also du willst also dein Pokémon, nachdem du es ausgebeutet hast, auch noch aufessen. Frittieren und essen.
Müsste das klären mit der schottischen Firma. Die Maschine kostet übrigens 425 Pfund, habe ich im Shop schon nachgesehen. Wäre eine Investition. Und Jochen, es geht noch weiter. Wenn ich kurz noch weitersprechen darf, während ich mich dann mit diesem Chimsticks auseinandergesetzt habe, fiel mir etwas auf und das würde ich gerne mal ansprechen, weil das so ein grundlegendes Ding ist. Und zwar das Körpergewicht der Pokémon. Chimsticks, es wird ja im Pokédex immer angezeigt, wie schwer diese Pokémon sind. Und erst jetzt in dieser Folge fiel es mir so richtig mal auf. Chimsticks, ich habe nachgeguckt, auf der offiziellen Poke-Wiki-Seite und mit dem Pokédex nochmal verglichen, ist offiziell 70 Zentimeter groß und wiegt 14 Kilogramm. So, und jetzt wechseln wir mal zu Smetbo, ne, der Ekel-Schmetterling-Motten-Ausgeburt. Die ist offiziell 1,10 Meter groß quasi, ne, der Körper wahrscheinlich mit Flügelspannweite und wiegt 32 Kilogramm. Und jetzt frage ich mich, wie kann das denn sein?
Ja, du hast ein ziemlich fettes Äffchen, würde ich sagen. Also 40 Kilo bei 70 Zentimeter.
14. Und deswegen nämlich stutzte ich, weil man sollte meinen, Chimsticks ist schwerer als der Schmetterling. Und auf irgendeine Art und Weise, wir müssen da mal in Zukunft drauf achten, passen diese Kilogrammangaben nicht zum Erscheinungsbild dieser Tierchen.
Da bist du einer großen Sache auf der Spur.
Ja?
Ja, das ist interessant. Da werde ich gleich mal gucken. Ich weiß natürlich jetzt nicht aus dem Kopf. Das ist immer die Angabe, die mich, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, die mich 0,0 interessiert. Mich interessiert, was können die? Ja, bis jetzt. Und jetzt stelle ich hier fest, ach, guck mal da, muss ich gleich mal gucken hier, wie viel Gypsy wiegt. Am Ende muss die abspecken, ja. Da gibt's keine Beeren mehr im Camp. Kein Curry mehr, das gekocht wird.
Ja, ich bin da ganz fasziniert, wie falsch ich das eingeschätzt habe. Auch die Körpergrößen, wir haben es ja in der letzten Folge schon beschrieben, man läuft durch die Spielwelt und sieht die Pokémon ja rumlaufen. Da sind welche dabei, ich hätte mir die viel kleiner vorgestellt. Also auch wenn man dann die Größenangaben im Pokédex liest, mir scheint das so, das passt alles nicht so richtig zusammen, weil Chimsticks ist ja auch ein Pokémon jetzt dieser neuesten Generation, die wir spielen, Pokémon Schild. Und Smetbo kommt noch aus der allerersten Generation. Und ich kann mir vorstellen, dass es da, ne, dass da unterschiedliche, wie so Wertungssysteme aus unterschiedlichen Generationen zusammenkommen, wie beim Spieletest. Und das clasht so ein bisschen, weil die nach unterschiedlichen Parametern orientiert sind.
Das kann natürlich sehr gut sein. Also das ist jetzt echt eine ganz gute Frage. Da werde ich jetzt in Zukunft mal drauf achten.
Ja, ja,
also offensichtlich, ich habe mal geguckt, also Gypsy hat Idealgewicht. Alles gut, ja. 70 Zentimeter hoch, 11,5 Kilo schwer. Ja, das finde ich völlig okay. Ja, rank und schlank, ja, so wie ich meine Pokémon, genauso wie ich meine Hunde, ja, mag, weil man gibt ja Acht auf seine Pokémons und auf seine Tiere, ja, man erinnert sich auch daran, wie sie heißen, zum Beispiel, nur mal am Rande, und ja, das ist mir übrigens auch bei meinen Hunden sehr wichtig, dass die immer schön rank und schlank sind, weil das kann nämlich ganz schnell, ja, zu fiesen Erkrankungen, Gelenkproblemen und so weiter führen, deswegen, ja, achte ich da sehr drauf, da bin ich ja froh, ja, dass hier meine blaue Gypsy das auch hat. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit einen Recon.
Ach, den kleinen Stromhund da?
Nein, den habe ich immer noch. Also ich habe den ganz kleinen Stromhund gefunden, ja, der scheiße aussieht.
Ja.
Und der so schlecht ist, und den habe ich jetzt auf so eine, können wir dann gleich drüber sprechen. Jetzt gibt's offensichtlich so Missionen, wo man Pokémon hinschicken kann für eine bestimmte Zeit, und dann kommen die zurück und kriegen Erfahrungspunkte. Und den habe ich jetzt vorher erstmal auf so eine 24-Stunden-Mission geschickt. Ja, der ist jetzt erstmal weg zusammen mit zwei anderen Pokémons. Und ich habe aber dann im weiteren Spielverlauf habe ich so eine Mischung aus Hund und Tiger gefunden.
Ah, Fukano, habe ich auch. Und herzlich willkommen.
Ja, genau. Und der wird so als mutig, ja, und stolz und so weiter auch präsentiert, ja, wie er da steht und den Kopf so reckt. Und das hat ziemlich was von Recon. Und jetzt ist der auch schon da. Jetzt muss ich nur noch eine Scout finden.
Toll. Ja, das können wir mal nutzen, um vielleicht auf so eine größere Ebene mal zu gehen. In der letzten Folge, ich werde jetzt hier nicht in jeder Folge, liebe Leute da draußen, immer rekapitulieren, was alles genau passiert ist. Bitte hört euch die Folgen an, sind alle hörenswert bisher. Könnt ihr gar nichts falsch machen. Aber eine Sache kann ich sagen, unsere letzte Station war, wir haben uns so ein bisschen ausgetobt, beziehungsweise du mehr als ich. Ich habe das jetzt nochmal nachgeholt. In der Naturzone, das ist gleichzeitig das erste so richtige Gebiet nach dem Tutorial-Bereich des Spiels, in das wir losgelassen werden, und im Grunde eine Mini-Open-World, also wirklich ein riesen, also für diese Verhältnisse von Pokémon, riesen Areal mit einem See und einem kleinen Wäldchen und einer Turmruine und hohem Gras, wo man einfach mal rumlaufen und eine Menge unterschiedlicher Pokémon treffen und bekämpfen kann. Da haben wir uns so ein bisschen umgetan, und zum Ende der letzten Folge, das weiß ich noch und da würde ich jetzt einfach mal anknüpfen, warst du sehr euphorisch. Du hast da so richtig den Spaß bei diesem Spiel für dich entdeckt. Jetzt frage ich mich natürlich zu Beginn dieser Folge, wie ist es denn? Hat sich's denn auf dem Niveau gehalten weiterhin, oder gab es mittlerweile einen kleinen Knicker?
Ja, wir gehen ja dann jetzt eben in die erste große Stadt, wo wir uns für die Arena Challenge anmelden sollen, und da ist das Pacing des Spiels schon wieder ein bisschen abgeflacht, würde ich sagen. Mhm. Ich musste mich da durchkämpfen, aber das war jetzt schon nicht der interessante Teil des Spiels, da durchzulaufen und mit NPCs zu reden, die alle nicht wirklich was Interessantes zu sagen haben. Und dann steht da auch der Hopp wieder rum, und dann musst du wieder gegen den einen Trainingskampf machen, und wieder kommt er mit seinem Level minus 24 Wooly um die Ecke, das halt nach einem Schlag den Geist aufgibt, und dann holt er wieder seinen Hopplo bei mir raus, sein Feuer-Pokémon, ja, von dem klar ist, dass es gegen meine Gypsy, weißt du, so ein, hättest du in den letzten gefühlt 24 Trainingskämpfen mal lernen können, Hopp, ja, dann kriegt dieses arme kleine Häschen wieder links und rechts eine geballert und dann fällt's wieder um. Das war jetzt nicht das Highlight des Spiels, aber der Abschnitt war jetzt kurz genug, und für das generelle Pacing des Spiels ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn immer mal wieder so kleinere Story-Abschnitte kommen. Ich habe aber beobachtet, also wirklich, um das hier nochmal zu sagen, wenn sich jetzt die Leute fragen, wie kann denn der Jochen an sowas irgendwie seinen Spaß finden, nur durch eben diese Tatsache, dass man diese Viecher umbenennen kann, gewinnt das schon extrem viel für mich. Ich meine, du hast das auch schon mal erwähnt, das XCOM ist ja auch so ein Spiel, wo du seinen Soldaten eben Namen geben kannst und dann die Rüstung und die Farben auch noch ein bisschen verändern kannst, die halt einfach ein bisschen individualisieren kannst, und wie viel das einem Spiel gibt. Und ich habe das jetzt gemerkt, nachdem ich eben dieses Tiger-Hunde-Pokémon gefunden habe und dann beschlossen habe, das ist jetzt Recon. Und in dem Moment, wo ich es umbenannt habe, habe ich ein zweites Pokémon, das mir nicht egal war. Ja, jetzt ist wichtig, ja, der Recon, der muss auch schön überleben, der muss schön leveln. Ich bin sehr gespannt, in was er sich weiterentwickelt. Jetzt habe ich nur durch diesen Namen, der natürlich bei mir emotional aufgeladen ist, dadurch, dass es einer meiner Hunde ist, nur durch diesen Namen hat dieses Pokémon jetzt einen Wert bekommen und alle anderen Pokémons, die nicht Gypsy und Recon sind, sind eigentlich immer noch wertlose Ware sozusagen. Das mag sich ändern, wenn die mal irgendwann sich in ein super tolles Pokémon weiterentwickeln, das halt einfach sehr effektiv ist. Aber auch angesichts der Masse an Pokémons, die du schon am Anfang bekommst, wenn du halt ein bisschen rausgehst und ein bisschen am Fangen und am Kämpfen bist, dann ist das so, ja, so im, das ist so eine Dutzendware. Ja, manche davon sehen ganz niedlich aus, bei manchen fragt man sich, oh, da bin ich ja gespannt, was die können, einfach rein vom Aussehen her. Aber du hast natürlich kein Attachment zu denen, weil du läufst ihnen irgendwo über den Weg, wirfst einen Ball danach hast du sie. Und einfach nur durch diese Tatsache, dass man ihnen Namen geben kann und wenn man die dann halt vielleicht entsprechend benennt, so dass der Name allein schon eine gewisse emotionale Qualität birgt, gewinnt das Spiel halt unheimlich viel. Ich glaube, wenn es dieses Feature nicht gäbe, dieses Umbenennens, würde ich das ganze Spiel deutlich schlechter empfinden, weil dann wäre es mir halt einfach egal, was mit diesem Fukadum-Pokémon da irgendwie passiert. Und an der Stelle kann ich vielleicht noch mal eine kleine Anekdote, um das zu veranschaulichen, erzählen. Mhm. Ich habe ja neulich mal wieder ein bisschen in Herr der Ringe Online reingespielt. Nach vielen Jahren, nach 2018 hatte ich aufgehört. Also ja, so 5,5 Jahre nach dem letzten Spielen, hatte ja auch mit André einen kleinen Update-Podcast dazu gemacht. Und als ich mich dort wieder eingeloggt hatte, nach über 5,5 Jahren, habe ich mich dann natürlich relativ schnell mit einem meiner Charaktere auf sein Pferd gesetzt. Und bei Herr der Ringe Online ist es so, dass du Pferden auch, dass die Pferde, gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Pferden, also Reittiere im Spiel, und denen kannst du auch einen Namen geben. Und der ist dann eben in dieser kleinen Leiste, die die Gesundheit des Reittieres und so weiter anzeigt. Und meine Reittiere hießen auch immer Gypsy, wie mein Hund, zur damaligen Zeit. Und das war jetzt tatsächlich, also noch bevor ich mit Pokémon angefangen habe, das war so ein kleiner emotionaler Schlag in die Magengrube, als ich mich auf dieses Pferd setzte und dann dieser kleine Bildschirm aufging und da halt Gypsy stand, weil zuletzt, als ich es gespielt habe, hat halt Gypsy noch gelebt.
Ja, da können wir uns quasi die Hand geben. Ich habe das Ähnliche auch bei Monster Hunter World damals erlebt. Das führt uns jetzt auch gleich wieder zurück zu Pokémon. 2018 erschien das Spiel und wer es gespielt hat, weiß, da baut man sich ja nicht nur im Charaktereditor seine eigene Spielfigur zusammen, so ein menschenähnliche Jäger oder Jägerin eben, sondern auch eine Begleitung, ein Begleiter, und die sind so katzenähnlich. Und da habe ich damals meinen Seniorenkater Numbers nachgebastelt und da hat er auch noch gelebt, saß nebendran, hat zugeguckt und er ist ein paar Tage später verstorben und seitdem konnte ich das Spiel tatsächlich nicht mehr starten, weil darüber, also das ist zu dolle, dann das Spiel zu öffnen und direkt begrüßt zu werden quasi von einem digitalen Numbers, der auch dann genauso aussah wie der echte, ne, schwarzes Fell, grüne Augen und all das, kleine weiße Fleckchen, das ging nicht, aber das kann ich sehr gut nachempfinden. Und von hier aus vielleicht wieder zurück zu Pokémon. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, auch nach deiner Erzählung, dass du denen eben diese Namen gibst, warum ich das eigentlich in diesem Spiel nicht mache. Weil XCOM und so weiter mache ich das sehr gerne, gebe meinen Soldaten die Namen von Freunden und bin dann auch immer ganz schlimm am Schluchzen, weil ich spiele solche Spiele ja nur im Ironman-Modus. Das heißt, wer tot ist, ist tot, und das ist manchmal auch gar nicht so einfach. Und hier mache ich es ja nicht. Und dann habe ich mir nochmal Gedanken gemacht und bin bei diesem Gedankenmachen auf zwei Dinge gestoßen, die nochmal illustrieren, wie viele Gedanken eigentlich reinfließen in das Design der Pokémon und auch in das Design dieser Struktur des Spiels. Und zwar zum einen diese ganzen Pokémon, die man so sammelt, die so vor allem im frühen Teil des Spiels, wenn man quasi im Onboarding-Prozess ist und so diese Beziehung zu dem Spiel selbst auch erst noch aufbaut, die sind alle oder fast alle sehr stark orientiert am Kindchenschema. Also diese Pokémon, die da rumlaufen, sind natürlich klein, die sind ein bisschen putzig, haben die großen Kulleraugen, wirken auch manchmal so ein bisschen, ja, als wären sie selber überfordert von der Welt, in der sie da leben. Es gibt Ausnahmen, ne? Letzte Episode haben wir über so ein Kampf-Pokémon gesprochen, dem du begegnet bist. Das sieht schon wehrhafter aus, aber im Grunde auch wie ein Kind, das geärgert wurde und jetzt versucht, so ein bisschen mit den Muskeln zu spielen, die noch gar nicht vorhanden sind. Das ist das Erste, was mich an diese Pokémon bindet, auch wenn ich ihnen keinen Namen gebe. Und das Zweite, das ist etwas, was Pokémon Schild macht, im Gegensatz zu den älteren Generationen, die ich damals gespielt habe. Es führt eine Art Tagebuch. Ich weiß nicht, ob du das schon gefunden hast, aber wenn du bei deiner Pokémon-Übersicht auf die Bericht-Kategorie gibst, zu jedem Pokémon gibt es so eine kleine Berichtseite, wird das Pokémon auf der rechten Bildseite nochmal groß gezeigt, ne, als 3D-Figur. Man kann sich das nochmal genau angucken. Und dann gibt es einen kleinen, ich sag mal, Pokémon-Eintrag. Ich habe jetzt Hier zum Beispiel das Pokémon Velursi vor mir. Das ist ein im Grunde ein Mini-Teddybär in rosa-weiß. Natürlich, ne, auch große Bärchenaugen. Und da steht bei seinem Bericht Wesen, frech, getroffen, 14.03.2024, Herkunft, Milzersee im Osten, mit Level 11 erhalten und hasst Niederlagen. Und das finde ich ganz toll, dass das quasi auf diese Weise auch nochmal versucht, unserer Beziehung, die wir ja ohnehin haben, ich habe das ja mal wirklich gefunden und gefangen, das dann noch so zu unterfüttern mit so, ich sag mal, emotionalisierenden Fakten, so, ne, wann man es gefunden hat, wieso das Wesen des Charakter des Pokémons ist, was es mag, was es nicht mag. Auch das tatsächlich macht was mit mir. So plump es auch scheinen mag, es ist wie ein kleines Freundebuch, wo so drin steht, möchte später mal groß werden und so. Ich lese mir das durch und denke mir, ja, das ist schon niedlich. Ich erinnere mich, das ist unsere Geschichte.
Plump ist ein schönes Stichwort, weil auch diese Tatsache, dass man eben diesen Pokémons einen Spitznamen geben kann und sie damit eben so emotional aufladen kann oder vielleicht auch, wenn man ein, keine Ahnung, frühpubertierender 12-Jähriger ist, sie dann eben Pimmel, Penis und so weiter nennt und das total zum Schreien komisch findet mit seinen Kumpels. Ja, aber auch das wird helfen, weißt du? Und das ist natürlich die plumpestmögliche Art und Weise, in irgendeiner Form eine emotionale Bindung zwischen dir und diesen zig hunderten Pokémons aufzubauen oder zumindest ein paar davon. Aber sie ist halt effektiv und genau wie sowas wie jetzt hasst Niederlagen oder so, diese Sachen sind ja auch ziemlich gut versteckt im Spiel, wo ich mich ständig immer wieder frage, wie auch das letzte Mal, warum ich solche Sachen nicht gleich angezeigt bekomme, sondern immer danach suchen muss. Das ist schon, würde ich sagen, alles nicht besonders gut. Also das ginge alles viel, viel besser, aber es funktioniert trotz der Plumpheit. Würde ich sagen, das hier ist ja keine Wertschätzung, sondern ein Tagebuch, ja. In der Wertschätzung würde ich bislang schon sagen, hier, also da ginge in vielerlei Hinsicht, ginge hier halt einfach so viel mehr und man scheint halt zu sagen, es verkauft sich doch auch ohne die ganze Arbeit. Aber man merkt schon, wenn man sich drauf einlässt, es funktioniert. Und auch diese, wenn wir jetzt in die erste große Stadt reingehen, und dann so ein bisschen die Stadt erkunden dürfen. Und da gibt's dann natürlich auch wieder das ein oder andere Geschäft, wo man sich zum Beispiel Klamotten kaufen kann für seinen Avatar, die mir alle derzeit noch viel zu teuer sind. Und ich laufe immer noch irgendwie rum wie irgendwas, was die Heilsarmee vor dem Oxfam-Shop abgesetzt hat. Aber egal, ja, allein diese Mütze, die ich auf habe, aber alle anderen Mützen sehen noch viel gruseliger aus. Und das ist halt so eine JRPG-Rollenspielstadt Light, wo kein NPC irgendetwas auch nur halbwegs Interessantes zu sagen hat, aber es flutscht halt so ein bisschen durch und immer wenn ich mir halt sage, das ist halt auch insbesondere für Kinder und Jugendliche gemacht, kann ich das noch halbwegs, ich sag jetzt mal, ertragen. Ja, also es hat jetzt in der ersten großen Stadt, meine Befürchtung war so, und jetzt kommt so ein ewig langer Stadtabschnitt, der mich halt einfach irgendwann nur anpisst, das ging halt Gott sei Dank schnell genug auch wieder vorbei. War das gut, was ich dort gesehen und gespielt habe? Aber es war nicht so schlimm, dass ich davor saß und gesagt habe, ich muss jetzt den Controller an die Wand werfen.
Zum Thema Pokémon-Bindung, wir müssen noch einen Nachtrag von der letzten Folge hier thematisieren. Da hast du dich ja extra freundlicherweise zurückgehalten, damit ich es noch erleben kann, und zwar das Campen. Das spielt ja auch nochmal rein in dieses Themenfeld Bindung zu Pokémon aufbauen. Was macht man mit denen eigentlich? Ich hab's jetzt dann auch mal erlebt und also es war schon erstaunlich. Also, ja. Um es kurz zu erklären, wenn man in der Welt da draußen unterwegs ist, gibt es jetzt hier die Möglichkeit quasi zu campen. Das heißt, man setzt sich wirklich in einer Art eigenen Bildschirm dann mit den Pokémon an ein Lagerfeuerchen und dann laufen die erstmal so ein bisschen rum. Das aktive Team, das man dabei hat, also maximal 6 Tierchen, die laufen dann also in der Nähe des Lagerfeuers so ein bisschen desorientiert herum mit ihren eigenen 3D-Modellen und jetzt kann man mit denen interagieren. Im Grunde vor allem auf zwei Weisen, es gibt dann noch ein paar andere, aber das sind so die zwei wichtigsten. Man kann zum einen mit ihnen spielen und man kann für die Pokémon und uns selbst kochen. Und je nachdem, wie wir uns beim Spielen und Kochen anstellen, hat das dann Effekte, kann Erfahrungspunkte Boni geben oder die Zuneigung wächst und dann kämpfen die offenbar besser oder so, wird dann noch angedeutet. Naja, und ich muss sagen, Jochen, das Spielen ist ja erstmal super primitiv inszeniert. Man hat dann wie bei einer Katze so eine Art, so ein Federspiel, so eine Angel, an dessen Ende so eine kleine Feder angebracht ist. Die kann man so ein bisschen hin und her schwingen. Ich spiele es mit der Nintendo Switch Lite. Das bedeutet, wenn das Spiel sagt, hier, mach mal deine Joy-Con-Controller ab, muss ich entweder das Plastik zersägen, um an diese Joy-Cons zu kommen. Oder ich gebe mich der Wahrheit hin und sage, nein, sorry, kann ich nicht. Ich muss doof mit den Sticks einfach arbeiten, wie sie an diesem Gerät befestigt sind. Die Steuerung ist da so ein bisschen unpräzise für mich dann. Aber ich habe dann rumgewedelt und sofort Reaktionen von meinem Team bekommen. Hier, Chipsticks, der mag überhaupt nicht, wenn ich wedel. Der wurde sauer, ist auf mich zugestürmt und wollte mir das Ding aus der Hand reißen. Und während andere Pokémon das Ding sahen und dachten, das ist ja mega geil, du bist ja mein bester Freund. Und man kann auch ein Bällchen werfen. Und auch da gab es unterschiedliche Reaktionen. Mein Chimstick sofort den Ball geholt, herbeigetragen, und die anderen Pokémon guckten so ein bisschen betreten dabei zu. Und ich muss sagen, Jochen, auch hier schon wieder, plump auf eine Weise, weil es ja so rudimentär und einfach ist. Aber wenn du einfach ein Bällchen wirfst und ein Pokémon rennt und holt es und bringt es zurück, mein Herz geht auf. Ich kann es nicht anders sagen.
Es ist plump, es drückt bei mir genau auf diese Hunde-Haustier- Knopf, der funktioniert, ob jetzt bei dir mit den Katzen oder bei mir mit den Hunden. Ja, es ist ja auch so aufgebaut, weißt du, du hast ein Spielzeug, ein klassisches Katzenspielzeug mit diesem Wedel und du hast ein klassisches Hundespielzeug mit dem Ball. Ja, da merkst du schon, ja, dass sie eben auf diese Haustier Spielweise kommen wollen. Und es funktioniert, ja. Und es ist so schlecht umgesetzt. Dieses ganze Camping-Ding ist aus Game-Design-Perspektive eine einzige Vollkatastrophe. Weil erstens, du siehst ja dieses Camp dann aus der Ego-Perspektive. Als einziges Mal irgendwie im Spiel, wo dann plötzlich eine Ego-Perspektive statt irgendeiner Third-Person-Ansicht gezeigt wird. Die ist auch noch richtig schlecht gemacht. Also du kannst dich nicht bewegen in diesem Camp, sondern du hast so eine Art Standbild. Das hat zwar so eine Tiefenebene, ist aber irgendwie wie so bei so einem 2D-Scroller oder so, aus alten Tagen. Also sie können zwar vor- und zurücklaufen, die Pokémons, und von links nach rechts, aber dadurch, dass du dich im Raum überhaupt nicht bewegen kannst, hat das so eine fast 2,5D Vibe, und da laufen dann halt die Pokémon rum und du kannst sie dann zu dir rufen und dann kommen sie einfach näher und du kannst auch reinzoomen in diese Ansicht, aber du kannst dich, wie gesagt, nicht bewegen. Ich sehe da nicht meine Figur und die wirft dann einen Ball, das wäre ja noch halbwegs cool, ja, sondern dann fliegt halt so quasi von unsichtbarer Hand vor, so aus der Ego-Perspektive fliegt halt so ein Ball davon. Das ist alles so richtig, richtig scheiße gemacht. Auch dieses Wedeln, weißt du, ich spiele es mit dem Pro-Controller, ich muss dann halt A-Taste, und das ist es dann halt, und dann wedel ich halt und dann gefällt es der Gypsy und dann wedel ich halt weiter und dann gefällt es der Gypsy immer noch und dann wedel ich halt weiter. Und also, was du aus dem Ding alleine hättest rausholen können, auch mit unterschiedlichen Spielen, ich meine, vielleicht kommt da im weiteren Spielverlauf noch was, aber alleine dieses, wir campen dann und dann interagiere ich mit den Pokémon und dann streichelt meine Figur vielleicht mal das Pokémon und dann kuscheln wir, also du könntest so viele Sachen machen. Und sie machen es wirklich auf die billigstmögliche Art und Weise. Und dann kannst du ja, du hast erzählt, auch noch für deine Pokémons kochen. Und das haben sie dann auch mit dem dümmsten Minispielen dieser Welt verknüpft. Weil erstmal, da hast du dann so einen Topf, der beim Lagerfeuer steht. Da musst du erstmal Feuer zufachen. Und dann hämmer ich halt bekloppt 10 Sekunden, 15 Sekunden, das dauert auch noch echt eine Weile, auf der A-Taste rum. Ja, und dann brennt das Ding endlich und dann muss ich umrühren. Das heißt, ich muss den linken Analogstick drehen und 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 drehen. Und irgendwann denke ich, dann kriegt er halt nichts mehr zu fressen, bevor ich das jetzt irgendwie ständig machen muss. Es ist richtig schlecht.
Aber dann steht das Essen auf dem Tisch und das Spiel zeigt sowohl uns als Spielfigur als auch die Pokémon, wie sie sich über das Essen stürzen. Und man denkt sich, weißt du, wie so ein jemand, der im Haushalt arbeitet und dann einfach so, weißt du, mit Schweißtropfen, die sich von der Stirn wischt und dann noch das Geschirrtuch in der Hand hat, sich die Hände gerade trocken macht und dann guckt, wie die Kinder sich übers Essen stürzen. Und man sich denkt, wenn sie einmal lächeln, ne, dann weiß man, warum man das macht.
Ja, es ist sehr plump. Es funktioniert auf so eine emotional manipulative Art und Weise. Das muss man durchaus zugeben, aber das ist so schlecht designt. Also das wird man bei jedem Mobile-Spiel, wird man sagen, das ist absolut scheiße. Und dann gerade hier bei einer, für Nintendo sollte es eine AAA-Franchise sein. Es ist einfach eine Frechheit auf Game-Design-Ebene. Und da kann man sich auch nicht mal rausreden mit, es sind halt Kinder oder so als Hauptzielgruppe des Ganzen. Weil auch den Kindern wird das dauernde A-Taste drücken oder dauernde Joy-Con hoch und runter machen garantiert irgendwann auf die Nüsse gehen.
man sollte es meinen, ne? Es ist, also, ich hatte auch immer diesen Eindruck, den du auch schon beschrieben hast, es ist echt so ein bisschen nachlässig Design. Also, da könnte man ja so viel mitmachen, aber es wirkt eher wie so ein Afterthought, wie so ein Nachgedanke, so, ja, das machen wir auch rein und beschränken uns auf das rudimentärste Instrumentarium.
Ja, genau. Also, ich kann wedeln oder den Ball werfen und ich meine, den Ball wirfst du irgendwie 3-4 Mal, dann ist es putzig, wenn ihn mir Gypsy zurückbringt, aber dann ist es halt so, ja, weil du merkst ja auch, dass sie keinerlei Interesse hatten, diese himmelvielen Pokémon, die sie haben, ja, auch irgendwie niedlich zu animieren oder so. Die haben dann ihre Angriffe und vielfach sind die Angriffe ja auch im Kampf. Ist ja nicht das Pokémon, das dann irgendwas macht, sondern einfach nur irgendein Effekt, der über den Gegner drüber gelegt wird. Also die Arbeit, die an die in die Animationen diese kleinen Viecher reingeflossen ist, ist wirklich extremst überschaubar. Und ich nehme an, ja, weil sich die Arbeit nicht machen wollen für so viele Pokémon, sagen sie halt, wir machen auch dieses Camp, wo du mit denen spielen kannst, weißt du, deswegen gibt's auch kein irgendwie großes Knuddeln und Kuscheln, weil da müssten wir ja Arbeit haben. Das müssten wir animieren und das müssten wir ja machen. Ja. Und das gibt's halt nicht.
Da frage ich mich auch so ein bisschen, wie sie da kalkulieren mit dem, was man als jetzt langjähriger Pokémon-Fan gewohnt ist, weil das ist zum Beispiel etwas, das hätte ich mir niemals bewusst als einen Kritikpunkt aufgeschrieben, weil ich kenne es ja gar nicht anders. Wenn ich dann zurückdenke an die erste Generation, da kam es ja noch durch die technischen Limitierungen, da wenn ich dann an einen Angriff wie den Absorber denke, da war, also die Idee war von einem Absorber zum Beispiel, man zapft die gegnerischen Gesundheitspunkte an und holt sich selber welche zurück, wie so eine Vampirismus-Attacke, und das wurde damals natürlich auf dem ersten Gameboy inszeniert, eine Blase erhebt sich aus dem Kopf meines Pokémons, wandert zum Gegner, macht ein gluck, 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 gluck und wandert wieder zurück zu mir. Ich habe das so gesehen und gelernt und mir gedacht, fantastisch, ich weiß genau, was hier passiert ist. Und sowas ist meine Sehgewohnheit, wenn ich bei Pokémon an die Kämpfe denke. Deswegen hätte ich tatsächlich niemals mir gedacht, oh, also nachlässig animiert im Kampf, sondern eher so, ach guck mal, immer noch so reduziert wie früher. Also ist ja schon interessant, dann an sich selbst zu beobachten, jetzt in meiner Position. Es ist fast schon sowas, so ein Gefühl von Nostalgie, so ein, ach, guck mal, ne?
Natürlich, deswegen kommen solche Serien ja häufig damit durch, ja, und auch Bethesda ist ja sehr lange zum Beispiel damit durchgekommen, ja, und jetzt erst bei Starfield hat man halt gesagt, wieso sind es eigentlich echt immer wieder die User, die den Kram machen? Also, weißt du, das, was, wo ich jetzt sage, vernünftige Kritiker spätestens bei Fallout gesagt haben, bei Fallout 4, dass das eine absolute Unverfrorenheit ist, was Bethesda hier teilweise tut. Aber man kommt halt relativ lange durch mit diesem, weil die Fans eben sagen, naja, das war doch schon immer so. Ja, und das ist halt sehr leicht, wenn man das ausnutzt. Und hier find's halt, weißt du, als jemand, der jetzt neu in die Serie reinkommt, ich find's halt echt ein bisschen frech mit wie wenig Arbeit sie da durchschlittern wollen. Und es ist halt auch einfach schade, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Camp aus Baldur's Gate 3 denke, wo jetzt ja die Tiere, also bei mir halt der Hund und der Owlbear, der da noch rumgemacht hat, wo die Tiere ja auch nicht viel gemacht haben. Ich meine, dem Spark hieß er, glaube ich, dem Hund, dem kannst du auch ein Bällchen zuwerfen, aber dann wirft meine Figur wenigstens ein Bällchen, ja, und der Hund rennt hin und macht bellt noch zweimal fröhlich und bringt mir das Bällchen wieder. Und das ist hier so, weißt du, und bei Baldur's Gate 3 geht's halt nicht um die Tiere oder so. Die sind halt noch so als nettes Gimmick irgendwie dazu und dann spielen die beiden auch gerne mal fangen im Camp. Und das ist hier alles, das gibt's ja alles nicht. Das ist halt alles eine völlige statische, reduziert wäre das schöne Wort, ja, aber nachlässig designte Umgebung, wo man sagt, da wedel halt noch ein bisschen mit dieser, stehen da Katzen übrigens tatsächlich drauf auf so Staubwedel-Spiele?
Also, kommt drauf an, wen du fragst. Wer jetzt hier Samson am Mikrofon würde sagen, um Gottes Willen, hör mir auf mit der Scheiße, ich möchte den Laserpointer sehen, und würdest du Emil hier gerade interviewen, würde er sagen, die Menschheit hat nie etwas Besseres erfunden als das. Also das ist eine komplette Charakterfrage hier.
So ähnlich ist, ich sehe die Dinge immer, wenn ich in den bekannten, mehr oder weniger bekannten Ketten, die es ja nur noch gibt, ja, auch da Zoobedarf ist ja eine reine Kettenangelegenheit geworden, zumindest bei uns. Es gibt entweder den Kölle Zoo oder es gibt den Fressnapf. Und wenn du dorthin gehst und wenn ich nach einer Reizangel für Recon suche, bleibe ich immer vor diesen Dingern stehen, weil die da in der Nähe stehen, und frag mich immer, stehen da die Katzen, also da gibt's ja wirklich viel Zeug von der Sorte, stehen die da drauf, weil die Reizangel, um das kurz zu erklären, damit jetzt Leute nicht sagen, was ist denn das, was er da gesagt hat, da steht halt Recon drauf, Scout würde da sagen, braucht so ähnlich wie bei dir die Katzen, ja? Scout denkt sich, warum soll ich denn das machen? Es ist halt wirklich so ein, es ist wirklich so eine Art Angel. Also du hast halt so einen Griff und da ist halt so eine Schnur oder erstmal so eine Stange dran und dann eben da so eine Schnur dran und an deren Ende hängt meistens noch irgendeine Art Beutel oder irgendein Quietschspielzeug und dann kannst du halt mit dem Hund zum Beispiel auf so einer eingezäunten Hundewiese wie bei uns, kannst halt hingehen und das Ding eben so am Boden lang führen und dann zum Beispiel im Kreis laufen, halt einfach diese Angel, damit du halt einen wesentlich höheren Radius hast, ja, und Recon, für den ist das halt so ein Jagdspiel, der könnte das so lange machen, bis er umfällt. Ja, und dann rennt er halt hinter diesem Ding her und dann drehst du dich ein bisschen im Kreis und ziehst es im letzten Moment immer wieder weg und dann findet er mega.
Ich bin ohnehin, das führt jetzt wahrscheinlich zu weit weg, aber gestern war ich mit einer Freundin spazieren, die hat einen Hund und da fiel mir mal wieder auf, also wie beschreibe ich das denn? Wie viele Sinneseindrücke für so einen Hund da und dieser Welt da draußen lauert und wartet, beschnuppert zu werden. Wir kamen kaum vom Fleck, weil der hat an allem gerochen. Die sind auch kürzlich umgezogen, Das heißt, die Umgebung war ohnehin neu. Aber wenn eine Kneipentür sich geöffnet hat, sofort natürlich nur die Gerüche von Rauch und Alkohol, alles eingenommen und die Augen, also so viele Eindrücke, wir kamen kaum von der Stelle, weil es so viel zum Beriechen gab. Faszinierend. Das war mir, ich habe das schon lange nicht mehr gesehen, weil wie gesagt, ich bin ja hier umgeben von Karten. Und denen könnte das egal oder nicht sein, ist schon faszinierend.
Da geht der Hund, geht die Welt entdecken, die neue Welt. Ja, kommen wir zurück zu den Pokémon. Wie fandest du denn den Ausflug in die Stadt?
Ja, also Ancient City, als mir gesagt wurde, wie diese Stadt heißt, dachte ich ja sofort an irgendeine Zwergenstadt. Das ist bestimmt jetzt hier, weiß ich nicht, irgendwie, ne, motorisiert, industriell, vielleicht sogar abstoßend. Und dann kommt man da rein und mein erster Gedanke war, man betritt diese Stadt durch so eine Art Haupttor und ist dann auf der Hauptstraße. Zuerst dachte ich mir, das ist schon ganz hübsch arrangiert mit den Sichtlinien und so. Man kommt rein in die Stadt, sieht direkt quasi am Horizont, am Ende der Hauptstraße, eine Art Riesenarena mit einem riesen Pokéball oben im Dach. Ein großes, großes Gebäude, wie ein Fußballstadion, kann man sich's vorstellen. Davor, perspektivisch, ist noch so eine Art, ja, Straßenbahnbrücke, über die manchmal dann dieser Zug fährt, mit dem wir auch reisen. Das gibt der Welt auch so ein bisschen was Belebtes. Und da war ich erstmal so, ach, guck mal, da bin ich jetzt mal ein bisschen gespannt, was jetzt hier so passiert. Und dann fiel mir auf, wie doof diese Kamera in dieser Stadt eigentlich ist, weil in der offenen Welt, im Naturpark da und auch in diesem Tutorial-Gebiet, in dem wir zu Beginn des Spiels waren, kann man die Kamera drehen und immer so ein bisschen sich zumindest auch umgucken, was im Rücken liegt, ne, und sich ein bisschen orientieren. Und hier in der Stadt bleibt die Kamera immer in der Verfolgerperspektive, sie ist immer hinter uns. Das heißt, wenn wir zum Beispiel nach links gehen, und die Figur eigentlich nach links rennt und auch mehr sieht als wir, müssen wir immer warten, bis der Bildschirm auch wirklich einfängt, woran wir gerade vorbeirennen. Das bedeutet, man hat, oder ich habe zumindest, so wenig Orientierung in den Städten, sobald es in die Nebenstraßen geht. Ich muss im Grunde immer blind loslaufen und gucken, was jetzt hier als nächstes kommt. Und das habe ich als echt störend empfunden.
Also ich fand es seltsam, dass man hier die Kamera nicht bewegen kann. Und mir fällt kein guter Grund ein, außer dass ihre Engine so in die Jahre gekommen ist und so scheiße, dass das mit zu vielen Details und zu vielen Sachen und die da, was vielleicht auch erklärt, warum die Naturzone, in der du dann frei die Kamera drehen kannst, eben so lieblos und rudimentär designt ist, weil vielleicht, keine Ahnung, deren Engine nicht mehr kann. Das wäre die naheliegende Vermutung. Andererseits wird man sich sagen, ich meine, okay, das Spiel ist von 2018 oder 19, schon ein paar Jahre her, aber meine Güte, ja, wenn deine Engine nur sowas kann, ja, dann brauchst du noch viel dringender eine neue als Bethesda.
Ja, wie war das denn für dich mit der Orientierung? Also hat sich das aktiv gestört oder wie bist du damit umgegangen?
Also für mich war das eine sehr klassische japanische Rollenspielstadt von vor vielen Jahren sozusagen. Im ganzen Design, in der Ästhetik. Ich finde mich da relativ gut zurecht oder ziemlich gut zurecht. Und die Stadt ist jetzt ja auch nicht besonders groß und am Anfang sind und quasi alles versperrt, bis wir da mal zu diesem großen Arena-Stadion gehen. Und dann wird nach und nach, werden noch so ein paar Bildschirme aufgemacht. Man kann so ein paar kleine Items noch finden. Man kann tatsächlich eine kleine Quest machen, wo ein kleiner Junge sein Pokémon verloren hat und das muss man dann für den finden und dann bekommt man noch eine kleine Belohnung. Aber das ist alles schon sehr, deswegen habe ich gesagt, JRPG statt Ultra Light. Er hat mich da zurechtgefunden. Es ist ja auch so eine Stadt, die dann so irgendwie mit Dampfmaschine und so ein bisschen diese Ästhetik bedienen will. Wir stellen dann ja fest, wenn wir dann endlich in die Arena gehen, ja, dann gibt's da ja noch nicht mal eine Challenge. Da kämpfst du ja noch nicht mal. Ja, das war ein Letdown.
Da bin ich tatsächlich noch gar nicht reingegangen. Da bin ich noch nicht reingegangen. Ich habe mich ein bisschen in der Stadt umgesehen und so ein bisschen mich erstmal zu orientieren versucht, weil, Gegensatz zu dir, mit so JRPG-Kram bin ich ja null erfahren. Ist ja findet überhaupt nicht statt auf meiner Festplatte. Deswegen, da habe ich erstmal so ein bisschen für mich herausgefunden, wie gefällt mir das denn jetzt hier eigentlich, so in dieser Stadt unterwegs zu sein.
Okay, weil, um das jetzt schon mal kurz zu verraten, ja, und deine Euphorie zu dämpfen, wenn wir dann nämlich zu dieser Arena-Challenge gehen, ja, wo wir das Empfehlungsschreiben vom großen Bruder von Hopp bekommen haben, dann stellen wir fest, nee, das ist einfach nur so eine Eröffnungszeremonie. Da werden uns die Arena-Meister der einzelnen Arenen vorgestellt und wir marschieren dort auch mal auf das große Feld, ja, in unserer Uniform. Die Standarduniform sieht dann so ein bisschen aus wie so eine Fußballtrikot mit Stutzen und kurzer Hose und so. Dann marschieren wir rein. Vorher dürfen wir uns eine Nummer aussuchen, ja, eine Trikotnummer. Da habe ich die 13 genommen von Dan Marino, ja, dem legendären Quarterback der Miami Dolphins. Ich bin gespannt, was du wählen wirst. Wirst du uns dann nächste Woche erzählen und warum?
Sehr gerne.
Und dann war's das auch wieder schon. Und es war so ein bisschen, erinnert halt voll an das Intro, ja, wo auch auch wieder dieser geleckte Typ, der irgendwie Rose oder Rose heißt, von dem wir dann auch noch im Nachgang feststellen, dass er irgendwie der wichtigste Geschäftsmann hier ist. Und meine Vermutung wäre, irgendwas, was der dann seinen Mienen macht, hat bestimmt was mit diesem Dynamax-Phänomen zu tun. Wir werden sehen. Und auch da wieder, ja, Zuschauer, also dann da steht er wieder da, willkommen hier bei der Eröffnungszeremonie und das Publikum tobt und das ist halt alles nicht vertont. Der Zuschauerjubel hört sich irgendwie an wie bei Kreisklasse C, ja, wenn hier Quetsche Mombach gegen St. Nimmerlein City
Lokomotive
spielt. Ja, das ist alles schlecht, das ist richtig schlecht gemacht, aber sie haben dann... Und da bin ich dann mal gespannt, was du dann nächste Woche erzählst. Sie haben dann aber, dann geht deine Figur geht dann raus, ja, aus dem Tunnel in dieses Licht und das Stadion. Und das ist so ein kleiner Moment, da ist es mal ganz kurz cool, ja. Und wo ich mir denke, das hättet ihr ausschlachten müssen. Ja, das musst du besser noch inszenieren. Aber auch da, no fucks are given. Und ja, und dann sind wir auch schon wieder auf dem Weg zur ersten Arena-Challenge tatsächlich. Aber da drin kämpfen wir erst gar nicht. Ja, das hasse ich ja wie die Pest, so als ehemaliger Fußballspieler. Zieh mich doch nicht um, ja, und zieh meine Fußballklamotten an, ja, um dann nett zu kicken.
Wenn ich so zuhöre, ist vor allem eine Sache mir hängen geblieben jetzt, und zwar so ein bisschen die Enttäuschung, die kleine, dass die Arena-Leiter, die da in dieser Welt auf uns warten, hier schon vorgestellt werden oder zumindest mal zu sehen sind. Das gehörte für mich immer zu den ganz großen Momenten der Faszination, wenn man in den älteren Spielen gar nicht wusste, was in den jeweiligen Städten da jetzt auf einen warten wird und man erst in der Arena selbst, manchmal auch wenn Leute schon davon berichtet haben, davon erfahren hat, wer hier eigentlich Chef ist, was die für Pokémon besitzen, wie man gegen die vorgehen muss. Das waren immer wirklich so kleine Momente des Entdeckens und Erkundens, und wenn man die natürlich jetzt schon kennenlernt, das ist ein bisschen schade, muss ich sagen.
Also
aber mal gucken,
ich freue mich schon auf Yarrow, das ist hoffentlich der erste, er wird uns als erstes vorgestellt, nämlich als der fulminante Farmer.
RTL
Bauer sucht Frau, wer würde hier fündig werden? Wer möchte mit Yarrow, dem fulminanten Farmer, ja, wer möchte auf dessen Hof einziehen?
Bist du eigentlich versucht, bei dieser Auswahl an Pokémon, die du jetzt schon gefunden hast, mit den vielen Elementen und Typen und sowas, dir so einen Schwerpunkt rauszusuchen? Das ist so eine Art Rollenspiel, die man ja betreiben kann, dass man sagt, so, ich konzentriere mich jetzt nur auf eine Art von Pokémon, mach's mir damit ein bisschen schwerer. Aber könnte man ja sagen, hast du sowas im Sinn?
Nee, und das gehört jetzt zu den Sachen, wo ich noch gespannt bin, was das Spiel jetzt im weiteren Verlauf einfach tut und wie sehr es mich zu manchen Sachen vielleicht irgendwann zwingt. Also derzeit ist es, Gypsy macht eh im Alleingang alles platt, und wenn sie zufällig mal einem Pflanzen-Pokémon über den Weg läuft, ja, wo dann halt quasi die gegnerische Stärke meine Schwäche ist, dann habe ich halt ein zweites Pokémon. Ja, also ich habe noch nie mehr als zwei Pokémon gebraucht. Du kannst ja sechs dabei haben. Ja. Und in der Regel wähle ich das aus. Also ich meine, jetzt, wo ich Recon habe, ist natürlich Recon immer dabei. Und ansonsten war das halt einfach ein, ja, das wirkt stärker als die, die ich jetzt gerade dabei habe. Aber bislang ist mir das alles sehr egal. Zumal es nach wie vor halt extrem unkomfortabel ist, einfach mal abzuchecken, welches ist denn gerade mein bestes Pokémon. Ja, welches hatten den höchsten Angriffswert? Welches hatten? Und dann muss ich mich durch zig Pokémons klicken. Und jetzt ist es ja auch so, die könnten sich ja weiterentwickeln. Ich weiß ja aber nicht, wann die sich weiterentwickeln. Vielleicht wird mir das Spiel irgendwann eine Hilfe an die Hand geben und sagen, ja, jetzt wird eingeblendet, ab welchem Level die sich weiterentwickeln. Keine Ahnung, aber ich fliege halt völlig blind durch die Welt und dadurch, dass und viele meiner Entscheidungen sind halt einfach uninformiert. Ich habe keine, weißt du, wenn ich jetzt ein Pokémon meinem aktiven Team durch ein anderes ersetze, dann ist es letztlich so eine Willkürentscheidung. Ja, ich finde es vielleicht hübscher oder ich denke, das könnte stärker sein oder ich denke so, das hat Level 17, vielleicht wird es mit Level 20 irgendwie aufgewertet und entwickelt sich weiter oder so. Aber letztlich, ich könnte ja noch nicht mal sagen, außer Gypsy und Recon, was die bei mir für Elemente haben. Weil es so unkomfortabel ist, jetzt mit irgendwie 40 Pokémon einfach mal zu gucken, wer sind da die Besten, was habe ich denn für Elemente? Das nervt durch die unfassbar schlechte Bedienung für diese Art von Spiel, nervt mich das einfach so kolossal, dass ich es erst gar nicht mache und dann halt einfach sage, komm, solange Gypsy alles platt macht, muss ich mir da ja auch keine Gedanken drüber machen.
Ja, da merke ich auch, obwohl ich jetzt so die Grundtypen kenne, es gibt ja mittlerweile auch neue Elementtypen, die ich von früher gar nicht kenne, Fee zum Beispiel, what the fuck, keine Ahnung, da habe ich auch dieselben Probleme wie du auch, es ist unkomfortabel, allerdings gehöre ich dann auch zu den Menschen und ich glaube, da haben wir einen Unterschied, ich erinnere mich an Baldur's Gate zurück, ich mag es ja dann wirklich gerne auch Zeit zu verbringen mit solchen Menüs und mich da so ein bisschen durchzuklicken und durchzulesen und auch durchzuarbeiten, bei Baldur's Gate, deswegen komme ich drauf, hatten wir ja glaube ich damals drüber gesprochen, über das Inventarmanagement, was da auch super umständlich war, man muss dann wirklich, jeder hat ein eigenes Inventar und die werden auch nicht geordnet erstmal, die Sachen, dann muss man sich das alles angucken und da hatte ich ja berichtet, da mache ich mir dann extra eine Tanne Tee.
Ja.
Und nehme dann ein Stündchen Zeit besser in meinem
als,
Tag.
Ja,
und
weiter.
Und ordne das einfach und lese mir das durch. Und deswegen, das mache ich hier dann auch ganz gerne. Da ziehe ich mir die gemütlichen Socken an, lege mich auf die Couch und lese mir einmal so ein bisschen durch die Einträge, die ich da so in meinem Team dabei habe. Aber ja, verstehe natürlich trotzdem, was du meinst. Ich habe nur weniger
Probleme. Also wenn Problem ich damit. Mir eine Kasse Taffee mache, ja, dann nervt mich das trotzdem. Ja, ja. Und ich überlege jetzt schon, aber ich will eigentlich nicht so weit gehen, ja, aber eigentlich müsste ich mir halt im Internet so eine Liste aufmachen und da halt halbwegs komfortabel vergleichen, aber da sind natürlich immer automatisch Spoiler drin, ja, oder ich müsste mich hier wirklich dann mal hinsetzen und was weiß ich, alle 20 Pokémon, die ich gefangen habe, mir hier handschriftlich halt aufschreiben, ja, was sind die Werte, damit ich halt irgendwie auf einen Blick eine halbe Vergleichbarkeit irgendwie habe oder ich hack's am besten gleich in der Excel-Tabelle oder so. Und das finde ich halt, also weißt du, natürlich kann man das Spiel auch anders spielen. So mache ich es ja gerade und das ist ja auch okay. Aber für die Leute, ja, jetzt hast du schon hunderte von den Viechern mit zig verschiedenen Elementen und es gibt keine Möglichkeit, zumindest keine, die ich bislang gefunden habe, auch nur halbwegs zu vergleichen, ja, und mir einfach mal eine Liste geben zu lassen, welches hat denn jetzt den höchsten irgendwas Wert. Ja, zeig mir mal schnell auf einen Blick alle Feuer-Pokémon an oder sonst was. Das geht nicht. Ich muss mich immer durch jedes einzelne dieser Viecher klicken. Das ist so unfassbar nervig und dumm, dass ich es mir auch nur erklären kann mit einem, ja, früher gab's das nicht und jetzt gibt's halt immer noch nicht, weil warum soll man uns die Arbeit machen, wenn 12 Millionen Deppen es kaufen, so ungefähr.
Ja, das Leben als Pokémon-Trainer ist kein leichtes, haben wir heute wieder gemerkt. Haben wir heute viel über Beziehungen gesprochen, ne? Fand ich aber gut, das ist was uns beide beschäftigt hat. Nächstes Mal machen wir wieder Kilometer gut.
Hast du denn, also das hättest du ja auch schon machen können, ja, das wollte ich fragen. Ja, das Spiel hat mir dann nämlich gesagt, da war ich in Engine City und da bin ich ins Pokémon-Center gegangen, um meine Pokémon wieder frisch machen zu lassen. Die werden ja auch immer frisch gemacht, das finde ich gut. Ja, die werden nicht wiederbelebt oder so, die werden einfach so ein bisschen frisch gemacht. Und dann habe ich sie frisch machen lassen und dann sagt mir da die Frau, die da drin steht, dass es ja hier am Bradbury, Brasselburg, also in der Anfangsstadt an dem Bahnhof gäbe es ein seltenes Pokémon, sei da gesichtet worden.
Ja.
Hast du das auch geholt?
Nee, deswegen verrate es nicht. Ich habe den Hinweis bekommen und habe mich auf diese Quest gemacht. Ich bin aber noch nicht dort. Ich bin hängen geblieben, wortwörtlich im hohen Gras und habe da noch ein bisschen gegrindet.
Ja, aber du kannst doch, oder wird das erst nach der, das kann sein, dass es erst nach der Arena-Sequenz, ja, nach der Eröffnungszeremonie freigeschaltet wird, denn dann, ich kann jetzt schnell reisen.
Das kann ich auch, aber ne, Dark Souls Spieler, Spielerin wissen, Kilometer ist gleichzusetzen mit Gelegenheit zum Aufleveln und deswegen gehe ich zu Fuß und nehme unterwegs noch ein paar Level mit.
Aha, so einer ist es also. Ja. Dann würde ich sagen, Herr Schott, beim nächsten Mal, ja, da wird hier jetzt mal verglichen. Pokémon-Trainer zu Pokémon-Trainer, ja, was sind denn unsere Pokémon, also das nächste Mal wird abgefragt, ja,
das können
wie
wir gerne
viele
machen.
Hast du schon gefangen, ja, welche Level haben sie, ja, was sind deine stärksten Pokémon, nächstes Mal müssen wir ja so einen Vergleich machen, hier so als Rivalen.
Das wird hitzig, weil ich kann jetzt schon vorauswerfen, ich glaube, wir gehen da mit unterschiedlichen Philosophien heran, das wird spannend. Dazu nächste Folge mehr.
Ja, und dann wirst du dich natürlich auch freuen, wenn du dann den Hop wieder siehst. Dann habe ich dich ja am Anfang schon gespoilert. Nämlich nach der Eröffnungszeremonie steht er halt wieder draußen und sagt, wir sollten uns messen.
Ja, da kommt er echt wieder
mit den gleichen drei nichts könnenden Pokémon, ja, die ich schon mehrfach ungespitzt in den Boden gerammt habe. Also ich meine, dieser kleine dumme Hoppelhase, ja, mit dem, den könnte ich hier jetzt meiner Putzfrau als Mob geben. Ja, so gut, wie der den Boden aufwischen kann.
Ja, wer weiß, vielleicht hat er ja noch sein retardierendes Moment, wo er dann plötzlich sagt, so Leute, jetzt hänge ich mich richtig rein, jetzt gebe ich denen auch Waffen in die Hand.
Nee, das ist alles. Und ich habe einen Dungeon schon entdeckt, auch da kann ich schon mal.
Mein Gott, was du alles gemacht hast. Aber mach doch auch noch mal diese Dynamax-Kämpfe. Ich warte ja noch drauf, da habe ich ja schon Erfahrungen gesammelt. Ne, diese Superkraftkämpfe.
Ja, jetzt muss ich es ja so ein bisschen sagen. Also mein Plan war, dass jetzt noch so unter den Teppich so zu kehren, dass die Sprache gar nicht drauf kommt und dann hinzugehen, wenn ich vielleicht stark genug bin, um das Monster irgendwie zu besiegen und mich dann hier hinzustellen. Ja, du hast verloren, Dom, aber ich. Ha?
So ist das, guck mal, nochmal aufgedeckt jetzt.
Genau, das war mein perfider Plan, der beinahe funktioniert hätte. Ja, also für 50 Minuten ging er gut und dann hinten raus, ja, hinten habe ich abgekackt. Ja. Ah, verdammt.
Was hier alles für Intrigen in diesem, also wirklich ja eigentlich schönen, kinderfreundlichen Format wieder am Laufen sind. Also fantastisch, sehr gut. Gezückte Dolche überall und geworfene Pokébälle sowieso. Und damit vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören ein weiteres Mal. Unsere Reise wird fortgesetzt. Noch geht uns die Puste nicht aus. Im Gegenteil, wir holen Luft für den großen Pokémon-Team-Vergleich in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank. Wir hören uns.